bin auf dieser Kinderwunschreise und die hat mir schon so viel, die hat mich so fest zu mir und zu meinem Herz gebracht, zu diesen Fragen, was ist mir so wichtig, was möchte ich, dass ich mittlerweile auch extrem dankbar bin für die Zeit und dass der Wunsch nicht gerade am Anfang in Erfüllung gegangen ist und beziehungsweise, dass ich jetzt auf dieser Reise bin.
Mal ehrlich, der Podcast von Any Working Mom. Ich bin Andrea Jansen.
Und ich bin Anja Knabenhans. Wir würden gerne alles wissen, immer souverän und nie überfordert sein. Aber mal ehrlich, das schaffen wir nicht.
Was wir können, ist mit interessanten Menschen reden oder zulernen.
Baby Steps, weisst
du? Jetzt kommen 2,5 Minuten Werbung. Der Podcast wird nämlich unterstützt von HelloFresh. Danke vielmals. Würdest du im Alltag gerne ab und zu für Entlastung sorgen beim Thema Menüplanung oder Einkaufen? Dann erzähle ich dir gerne, wie das funktioniert mit den Kochboxen von HelloFresh. Falls dich das nicht interessiert, dann kannst du jetzt 2,5 Minuten für eine Spule. Wie bei dir vermutlich auch, sind meine To-Do-Listen immer zu lang. Es kann helfen, etwas abzugeben. HelloFresh liefert wöchentlich eine oder mehrere Kochboxen mit frischen Zutaten und feinen Rezepten. Das Einzige, was du machen musst, auswählen, für wie viele Personen die Kochbox sein soll und ob du bestimmte Vorlieben hast. Sollen die Menüs vegetarisch sein oder mit Fleisch? Oder brauchst du familienfreundliche Gerichte? Einfach auswählen, das Abo starten und Schluss mit der Denkarbeit. Die Box und ihre Grösse kannst du natürlich jede Woche anpassen. Oder du kannst pausieren oder kündigen. Diese Flexibilität finde ich das Genialste an dieser Box. Wenn man mal in der Agenda sieht, dass sich eine anstrengende Woche nähert, dann kann man einfach ein bisschen Entlastung einplanen und so dafür sorgen, dass man trotz Stress gesunde und abwechslungsreiche Mahlzeiten daheim hat. Ich habe insgesamt 6 Gerichte von den Kochboxen ausprobiert und finde Folgendes sehr praktisch. Erstens, die Kochbox wird direkt vor die Haustür geliefert. Alles ist übersichtlich geordnet und was kühl sein soll, das ist auch wirklich kühl. Ich weiss nicht, wie es bei dir ist, aber ich schleppe mich immer ab wie verrückt. Muss unterwegs noch bei den Geissli, beim Reideseil und so weiter anhalten. Also meine Lebensmittel kommen nicht so kühl daheim an. Zweitens, die Rezepte machen Lust, mal etwas Neues auszuprobieren. Sie sind gut beschrieben und recht einfach zum Nachkochen. Und das hat eine, die wirklich keine gute Köchin ist. Besonders Gewürzmischungen finde ich super. Ich bin sonst nämlich immer so ein bisschen der Typ Handgelenk mal Pi und das kommt irgendwie nicht so gut raus. Drittens, das Verpackungsmaterial ist recycelbar. Und apropos Nachhaltigkeit, 80% der Zutaten kommen direkt vom Erzeuger. So, das wäre meine persönliche Erfahrung mit HelloFresh. Willst du es auch ausprobieren? Exklusiv für alle Hörerinnen und Hörer haben wir einen Vouchercode. Den findest du in der Episodenbeschreibung dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiter mit dem Podcast.
Was jetzt ist er hier in einem stillen Kämmerchen?
Ja, in einem kleinen so Zimmer mit einem grossen Haus in Malanz. Und ein kleines, eiskaltes Büro habe ich gefunden. Mit gutem, ich glaube, gutem WLAN. Das sollte funktionieren.
Du bist einfach gerade in der Ferien, gell?
Ja, genau.
Danke vielmals, dass du dir Zeit nimmst für uns.
Ja, ich danke dir vielmals.
Du hast dich bei uns gemeldet und wir reden ja heute über einen unerfüllten Kinderwunsch miteinander. Und ich werde es einfach schnell vorausschicken für alle, die zuhören. Ich finde es auch wichtig, dass sich dieser Podcast nicht nur an die Leute richtet, die einen unerfüllten Kinderwunsch haben, sondern auch an die, die sich diesen Wunsch können erfüllen bis anhin. Weil ich finde es einfach auch wichtig, dass wir uns dem auch bewusst sind, dass es ganz viele Leute gibt, die sich das wünschen. Und aber vielleicht nicht oder noch nicht an diesem Punkt sind. Und ich finde, es ist auch für all die, jetzt wie wir selber, die schon Kinder haben, sehr wichtig, dass wir auch etwas lernen, hoffentlich in der nächsten 3/4 Stunde, wenn man mit dem besser umgehen kann und dem ja, auch mehr Respekt entgegenbringen kann.
Ja, ich denke, das ist für die Leute wirklich auch wichtig, oder für die, die den Wunsch haben, weil es manchmal auch schwierig ist, wie gehen andere mit einem um und wie reagieren sie auf einen, wenn man offen auch damit umgeht oder auch den Wunsch eben hat. Genau.
Genau. Du bist selber Coach zum Thema und es ist super, weil deine Webseite gibt eigentlich einen recht guten Überblick darüber, was du aber so anschaust mit den Leuten, die zu dir kommen. Und es war auch für mich super gewesen, eigentlich so ein bisschen als ein Leitfaden. Und habe lustigerweise eigentlich fast alle Fragen, die ich dir stellen wollte, oder alle Themen, die ich mit dir eigentlich gerne besprechen möchte, habe ich dir gesehen. Von dem her werden wir uns jetzt so ein bisschen entlang hangeln. Mhm. Aber ich würde am liebsten jetzt ganz am Anfang eigentlich mit deiner eigenen Geschichte anfangen.
Also es hat vor ungefähr 5 Jahren angefangen, wo mein Mann oder damals noch meine Freund und ich entschieden haben, dass es doch jetzt eigentlich schön wäre, wenn jetzt wir eine Familie könnte gründen. Ich bin da gerade im zweiten, oder bin im Studium gewesen, habe gewusst, so in 8-9 Monaten sollte das Studium fertig sein. Mein Mann und ich sind beide gut in unserem Job integriert gewesen und haben dann gefunden, ja, es wäre doch jetzt der perfekte Zeitpunkt, wenn das so in 9 Monaten da wäre. Genau, und dann ist es so gewesen, dass es am Anfang einfach gerade nicht so geklappt hat und wir haben uns dann nicht so viele Gedanken gemacht und gefunden, wir sind ja beide noch recht beschäftigt, ist alles gut. Und wo es dann aber doch ein Jahr lang nicht gegangen ist mit vielen psychischen auch Auf und Ab, weil rundum haben doch relativ viele Kolleginnen und Kollegen und Familie gegründet, haben Kind bekommen, sind schwanger geworden. Haben wir uns dann nachher an eine Kinderwunschklinik gerichtet oder gewendet.
Darf ich schnell dazwischen fragen, was hast du vorher schon gemacht? Also weißt, hast du irgendwelche Apps genutzt? Hast du irgendwie über das Stäbli gebieselt jeden Morgen? Bist du zu Frauenarzt oder Frauenärztin gegangen? Oder wie hat das ausgesehen vorher?
Also bevor wir in die Kinderwunschklinik gegangen sind, ich habe so 2-3 Sachen probiert, wie mit irgendwie mal den Eisprung, mit irgendwelchen Stäbli, also so wie du jetzt gesagt hast, mit irgendwie jeden Morgen, wo es könnte der Eisprung sein, zu schauen, ob der Eisprung tatsächlich da war. Jeden Morgen das zu testen, mal einen Zyklus probiert mit Temperatur messen, das war dann ein bisschen zu mühsam gewesen. mit den verschiedenen Tee zu trinken, Nahrungsergänzungsmittel, aber gleich auch versucht, ruhig zu bleiben. Und dann Tipps, die man gleich auch so halt von überall auch ungefragt bekommt, ein bisschen Folge zu leisten. Und wir haben dann auch im Internet mal ein bisschen geforscht und geschaut, was gibt es noch für Nahrungsergänzungsmittel etc. Und tatsächlich bin ich aber direkt zu der Kinderwunschklinik und nicht zum Gynäkologen, weil ich bis anhin nicht irgendwelche Probleme hatte mit dem Zyklus. Ich hatte einen sehr regelmäßigen Zyklus. Und wir haben dann gefunden, ja, da muss ich das nicht noch beim Gynäkologen abklären, da gehe ich direkt. Ich bin nicht so der geduldigste Mensch, deswegen sind wir direkt in die Kinderwunschklinik
gegangen. Okay. Und ist der Wunsch primär von dir gekommen? Oder ist das einer gewesen, den ihr beide gemeinsam hatten? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Hat es euch beide gestresst in dieser Zeit?
Ja, also ganz am Anfang war es so, dass es von mir aus gekommen ist und ich war dort 29 und habe schon eigentlich immer gedacht, also so mit 30 würde ich sicher ein Kind haben, eigentlich schon ein bisschen früher, aber es hat sich jetzt dort nicht ganz so gegeben. Und mein Partner hat dann erst nach etwa 2-3 Monaten, wo es dann nicht gegangen ist, weil man ja das Gefühl hatte, ja, vorher verhütet ist immer, dann machst du ja alles, damit es nicht passiert. Also muss es doch nach ein paar Monaten, oder muss es doch dann eigentlich klappen, wenn man nicht mehr verhütet. Und dann ist er dann auch, hat er dann schon gemerkt, dass er langsam ein bisschen Stress, vor allem wo dann auch im Umfeld immer mehr Pärchen Kinder bekommen haben, hat es ihn auch sehr stark angefangen mitzuziehen. Und wir haben dann eigentlich beide wirklich relativ einen starken Kinderwunsch gehabt, ja.
Und dann seid ihr in der Kinderwunschklinik.
Genau, und das ist schon auch ein bisschen vor allem auf mein Ziehen hergekommen, dass ich gefunden habe, komm, jetzt tun wir doch einfach mal abklären. Ich meine, wenn etwas ist, was man machen kann, was man behandeln kann, dann ist es ja blöd, wenn man noch länger wartet. Und dann sind wir in der Kinderwunschklinik und dort muss man einige Versuche über sich gehen lassen, wie irgendwie, also beim Mann tut man sicher die Spermien kontrollieren, ob dort alles gut ist, bei der Frau schauen, Eileiter, ob die durchlässig sind. ist der Zyklus normal, sind die Hormone normal und alles. Und dort ist es schon so gewesen, dass es hat, dass das, was man bei mir kontrolliert hat, dass das alles gut ist, und bei meinem Partner war die Spermienqualität nicht ganz optimal gewesen. Hat aber gleich geheißen, es sollte eigentlich auf normalem Weg klappen. Weil man aber schon ein Jahr versucht hat, das ist so ein bisschen die Zeit, wo man sagt, nach einem Jahr nicht mehr verhüten, sollte man das Ganze abklären, haben wir uns dann auch entschieden, direkt eine Insemination zu machen. Und eine Insemination ist echt, dass man nimmt, oder der Mann gibt Spermien ab und die tut man dann in der Klinik, tun sie dann die Spermien zum optimalen Zeitpunkt der Frau in die Gebärmutter spritzen. Und ich habe jetzt auch noch ein paar Hormone bekommen, das kommt immer ein bisschen darauf ab, wie das die Hormone bei der Frau sind. Dann haben wir das gemacht, natürlich voller Hoffnung, wenn es ja natürlich soll gehen, dann wird es ja so sicher klappen. Mhm. Ist dann eigentlich immer so bis zum Eisprung an, ist es immer so eine Zeit, ja, da ist man voller Hoffnung, da geht alles gut und das ist alles, wird gut kommen. Und dann kommt die grosse Wartezeit, die 2 Wochen zwischen dem Eisprung und wo man es dann weiss oder wo man darf den Test machen oder halt dann die Mens kommt, ist immer sehr eine nervenaufreibende Zeit, wo man viel auch googeln kann, ist jetzt das Zwicken in der Brust, könnte das Schwangerschaft sein oder doch die Mens, die man hat. Und dort haben wir das dann 4-mal gemacht, erfolglos alle. Und nach 4-mal war dann auch die Frage gewesen, ja, wenn das nicht geht, müssen wir vielleicht einen Schritt weiter gehen. Und der Schritt weiter ist nicht ganz so einfach, beziehungsweise das ist ein relativ grosser Eingriff, doch vor allem auch noch für die Frau, weil wir haben es so gemacht, dass wir eine künstliche Befruchtung, also eine In-vitro-Fertilisation gemacht haben. Und das bedeutet, dass man der Frau sehr viel Hormon gibt, also es mit sie sehr stimulieren, damit sie möglichst viel Eier produziert, wo man dann operativ entnimmt. Also das ist dann einfach ein kleiner operativer Eingriff, wo man nachher die entnimmt. Im Reagenzglas gibt man dann Spermien dazu und tut nachher die Eier befruchten. Und die befruchteten tut man dann nach ein paar Tagen der Frau einsetzen. Und das haben wir dann auch einmal gemacht und haben dann auch noch das Glück gehabt, dass wir auch noch ein Ei hatten, das befruchtet war, und das haben wir eingefrieren. Und das hat uns so ein bisschen die Hoffnung gegeben, wenn es jetzt beim ersten Mal nicht klappt, dann haben wir ja noch einen zweiten Versuch. Ja. Also, das sollte es ja sicher gehen. So ist es dann leider nicht gewesen. Also, wir haben dann nach dem zweiten Mal bei uns nicht geklappt. Und das ist natürlich jedes Mal, da fällt man in ein Riesenloch, wenn man das Gefühl hat, bisher, man kann alles kontrollieren, man hat das ganze Leben im Griff gehabt. Und jetzt plötzlich gibt es etwas, was man einfach überhaupt nicht im Griff hat und auch die Medizin einem wie nicht viel weiter kann helfen. Also sie kann einem zwar assistieren, aber schlussendlich, dass die Schwangerschaft eintritt, ist halt gleich noch der Natur überlassen.
Inwiefern hat es zu einem Zeitpunkt euch das Leben bestimmt?
Das ist eine extrem intensive Zeit gewesen. Also, man hat dann wirklich, wir sind regelmässig, man muss dort die ganze Zeit als Frau gut kontrollieren. Also, man geht irgendwie jeden zweiten Tag ins Spital, muss irgendwelche, Bluttests machen und Ultraschall zum schauen, wie stark, dass die Eier auch gewachsen sind. Wir haben uns auch sehr zurückgezogen in dieser Zeit. Wir haben dann auch gemerkt, also, Kollegen von uns haben in dieser Zeit als Kind bekommen, wo wir sehr nahe gewesen sind, und für uns war das eine sehr schwierige Zeit gewesen. Auch so ein bisschen, wo es uns aufgezeigt worden ist, dass alle rundum das haben, was wir uns ja so stark wünschen. Wir haben so beide noch einen Job gehabt, wo wir sehr stark involviert gewesen sind und sehr stark gefordert auch gewesen sind. Und haben durch das ein bisschen die Ablenkung gehabt, aber neben dem Job ist eigentlich so der Kinderwunsch ist das Ganze gewesen. Und was wir immer gemacht haben, wir sind von Anfang an sehr offen mit dem Wunsch umgegangen. Also wir haben eigentlich wirklich schon von Anfang an, wo wir gemerkt haben, es ist nicht ganz so ring bei uns, haben wir das offen unseren Freunden, Familie und so erzählt, weil wir auch gemerkt haben, für uns ist klar gewesen, wir tragen keine Schuld an dem. Es ist, wir können nichts dafür, wir haben das nicht ausgesucht. Wir möchten auch unseren Kollegen können sagen, wenn es uns schwerfällt, um sie zu sehen, wenn die Eifersucht kommt, der Neid auch kommt, dass wir dann wollen, ihnen das auch offen kommunizieren. Also wir haben dann wirklich Leute gehabt, die wir dann einfach in dem Moment nicht haben wollen sehen. Und dann war es wie klar gewesen, dass wir können sagen, hey, es tut uns einfach gerade weh.
Und wie sind die Leute mit dem umgegangen?
Das ist sehr unterschiedlich gewesen. Also denke ich mal etwas anderes. Einfach all diese Sachen. Wir müssen vielleicht mal Yoga ein bisschen mehr machen und ein bisschen Entspannungsübungen. Und ich kenne noch das, Nahrungsergänzungsmittel, und haben da mit dem Tee schon mal etwas probiert etc. Und es ist halt wie, man merkt halt wie die Unsicherheit, und man will einem anderen Menschen etwas Gutes tun. Und für einen selber ist es halt eigentlich, möchte man das in dem Moment gar nicht. Also, man möchte eigentlich einfach hören, dass die anderen das wahrgenommen haben und dass es das gibt. Und was mir noch verschrocken sind, ist, oder verschrocken, was uns dann aufgefallen ist, wie viel, also eigentlich fast jedem, der mir es erzählt hat, hat gesagt, ich kann auch jemanden, bei denen ist es ein bisschen länger gegangen. Und dann haben wir gemerkt, aha, da sind ja mega viele rum, und wo es auch so geht, aber man hört das ja gar nie.
Und dich selber hat niemand gekannt, der in einer ähnlichen Situation war?
Nein, also wir haben von Leuten gekannt, die auch etwas länger hatten, wo es etwas länger nicht geklappt hat. Aber jetzt gerade zum Beispiel künstliche Befruchtung, das haben wir damals niemand gekannt. Ja.
Ja. Wie seid ihr mit dem, oder wie bist du spezifisch damit umgegangen, das beim Arbeiten zu kommunizieren? Weil gerade in dieser Phase, wo man doch muss, die Spritze machen, also das muss man ja wirklich täglich machen, und ich habe dort in meinem Umfeld, wo der Weg gegangen ist, und das ist ja dann manchmal schon sehr kurzfristig, wenn dann die Hormonwerte richtig sind, dann muss man gleich antraben, muss man einrücken quasi, und das ist ja dann noch schwierig, das zu kommunizieren beim Arbeitgeber oder bei der Arbeitgeberin, weil jetzt geht in dem Fall, wo ich kenne, sie hat dann gesagt, ja, ich wollte es ja denen nicht erzählen, weil wenn es dann nicht klappt, dann will ich nicht, dass mir 20 Leute mitleidig anschauen, wenn ich ins Büro komme. Oder ich will nicht, dass mich dann alle jeden Tag fragen, und, weißt schon mehr?
Bei mir ist es so gewesen, dass ich es unter Kollegen und Familie sehr offen kommuniziert habe, aber beim Arbeiten habe ich das nicht erzählt. Außer das hat mich direkt jemand gefragt, dann bin ich auch offen damit umgegangen. Ich habe einfach eine Kollegin gehabt, die mich auch vertreten hat, wenn ich in der Ferien war. Und sie hat es gewusst, ihr habe ich es erzählt. Und sie hat mich dann eigentlich in dieser Zeit, ich habe so einen Job gehabt, den ich geben kann können, also mal später kommen oder früher noch gehen, ohne dass man es irgendwie gemerkt hat, sofern die Arbeit gemacht ist, ist es okay gewesen. Von dort her habe ich den Luxus gehabt, dass ich es wie nicht haben müssen, gross kommunizieren. Aber das ist durchaus ein Thema, das sehr, ja, also man ist sehr viele weg, und eben, wie du auch gesagt hast, man kann es einfach auch nicht planen.
Ja. Und wie seid ihr mit diesen Sprüchen umgegangen, jetzt von Leuten, die das halt nicht gewusst haben, die dann sagen, ja, jetzt, und wenn ist es soweit? Und wollt ihr noch kein Kind? Mhm. Das ist ja auch, kommt ja sehr viel vor, oder? Mhm. Gerade in dieser Zeit oder in dieser Altersgruppe, wo du jetzt drin bist.
Ja. Also vor allem am schlimmsten ist es eigentlich, oder am extremsten sind die Sachen gekommen, wo wir dann noch geheiratet haben. Wir haben dann gefunden, ja, wir lenken uns jetzt noch ein bisschen ab. Vielleicht klappt es dann, wir könnten ja mal heiraten. und haben dann geheiratet, und nachdem sind natürlich die Fragen auch im Arbeitsumfeld sehr groß gekommen. Oder sind sehr oft auftaucht. Und ich bin dann dort sehr offen umgegangen, wenn es gerade bei Familie und Freunden war. Dann habe ich gesagt, ja, wir wünschen uns, es hat halt bisher noch nicht geklappt. Und haben dort einfach offen gesagt, je nach Situation. Aber ich habe das nie, wenn es zu einem tieferen Gespräch sind, weder ich noch meine Mann haben wir das irgendwie verschwiegen, sondern wir haben immer gefunden. Es ist einfach schlimm, dass es so viele Leute gibt, die in der gleichen Situation sind und nicht darüber reden. Also deswegen haben wir von Anfang an wie gesagt, hey, wenn uns jemand anspricht und sich so gibt, dann erzählen wir es auch.
Ja. Ist das so etwas, was du deinen Klientinnen und Klienten ratest, oder ist das eine individuelle Entscheidung?
Nein, ich glaube, es ist sehr individuell. Uns hat es einfach extrem viel Druck abgenommen. Also, weil halt gleich von der Familie auch Eltern, Schwiegereltern, was ich ja gleich auch irgendwie wünschen, und dann gibt es Enkel wünschen, und dann gibt es mal einen Spruch, wo sie gewusst haben, dass wir ja möchten und es nicht geht. Ist dann wie das klar gewesen. Und dann hat man ganz andere Gespräche führen über das Thema und nicht. Also von dem her hat das jetzt in unserem Fall extrem Druck abgenommen, aber meine Klienten, Das ist wirklich sehr individuell. Wenn jemand, je nach Verhältnis auch zur Familie, ist das vielleicht für, stimmt das für jemanden nicht. Ich empfehle, wenn es geht, dass man sich jemandem auch vertraut, weil es doch eine extreme Belastung ist. Man ist dann oft, oder dass man sich wirklich auch Hilfe sucht. Eben, sei das halt professionelle Hilfe bei einem Coach, Psychologe, was auch immer in diesem Bereich. Oder aber auch wirklich mit Freunden, dass das offen bespricht und sich dort auch Stütze sucht, weil es, ja, es gibt auch jeden Monat halt die Zeit, wo es einfach so schwierig ist, wenn jetzt die Tage wieder kommen, um sich dort auch wieder rausholen und dass man dort auch ein bisschen bei Leuten hat, die einen dort unterstützen können.
Mhm. Wie viele Runden IVF hat er gemacht?
Wir haben nur ein IVF und nachher das, was wir haben können, eingeführt haben, das haben wir auch noch eingesetzt. Und nachher war eigentlich der Plan gewesen, dann haben wir auch ein bisschen Pause gemacht, weil wir dann auch noch geheiratet haben. Und dann haben wir nach etwa 3-4 Monaten wieder neu starten. Und neu starten heisst halt wirklich alles mit diesen Hormonspritzen wieder und diesen ganzen Untersuchungen. Und dort war es aber dann so gewesen, dass ich irgendwie am Abend vorne auf dem Sofa gelegen bin und mein Mann gesagt hat, oh Jesus, Mann, fängt das wieder an. Ich habe zwar die Spritze sehr gut vertreibt, aber es ist eine extreme Menge Hormon, wo einem auch, also ja, man kennt es ja ein bisschen vor den Tagen, wie man teilweise reagiert und die Hormone sind einfach noch einiges höher und ich habe dort einfach sehr mit Stimmungsschwankungen reagiert. Und es ist halt auch eine Belastung, dass man sich jeden Morgen auch selber muss eine Spritze setzen muss. Und habe dann gefunden, es ist ein rechter Stress, aber wir wollen ja das Kind und wir machen jetzt alles, dass das Kind zu uns kommt. Und mein Mann hat dann gefunden, so, hey, also, willst du es wirklich? Weil, also, es hat einen Wert, wenn wir körperlich und mental nicht bereit sind, um das jetzt zu machen. Und das hat mich dann irgendwo dadurch ein bisschen gerettet, dass er das gesagt hat, wie wir dann entschieden haben, um einfach mal abwarten, dass wir uns ein bisschen Pause gönnen und schauen, wie geht unser Weg weiter. Das war Ende 2018. Seitdem haben wir nie mehr eine künstliche Befruchtung gemacht. Ich habe mich dann eher damit befasst, wieso will ich eigentlich ein Kind, was ist eigentlich, was ist der Sinn vom Leben, was ist mein Leben noch wert, wenn ich kein Kind habe. Gäbe es gleich einen Plan B, ohne das Leben eben ohne Kind. Wieso bin ich eigentlich da? Wieso bin ich überhaupt eine Frau, wenn ich nicht einmal fähig bin, ein Kind auf die Welt zu bringen? Es kommen dann wirklich so sehr, sehr viele Fragen, wo einem sehr tief berühren und eigentlich das ganze Leben so ein bisschen auf den Kopf stellen. Auch, was ist mit der Partnerschaft, wenn wir jetzt kein Kind haben können? Bleiben wir zusammen? Oder ist das irgendwie, sind Kinder wichtiger als der Partner, sodass man probiert, mit jemand anderem quasi eine Familie zu gründen. Was jetzt für uns sehr schnell klar ist, dass wir gesagt haben, nein, wir möchten das Kind nicht, weil wir dann auch irgendwann festgestellt oder für uns müssen sagen, das Kind ist nicht da, um uns glücklich zu machen und unser Leben erfüllen. Mhm. Und das ist auch das, was ich auch heute sage. Also es ist, wenn die Aufgabe von einem Kind ist, um die Eltern glücklich zu machen, dann ist die Aufgabe für das Kind einfach schon viel zu gross, weil das Kind ist da, um sein Leben zu leben und nicht für die Eltern, ein erfülltes Leben für die Eltern zu bieten.
Was ich noch gut nachvollziehen kann, auch aus meiner eigenen Geschichte, für mich, ich hatte zum Beispiel immer einen sehr starken Kinderwunsch gehabt, also wirklich schon seit immer eigentlich. Ja, das hat für mich auch ganz klar zu meinem Plan gehört, schon seit Anfangs 20. Und ich glaube auch, dass jetzt das wie bei dir wahrscheinlich auch, oder eben bei ganz vielen Leuten, die ich kenne, sehr einschneidend wäre gewesen, wenn jetzt das für mich nicht wäre gegangen. Auch von der Identitätsfindung her. Weil das hat für mich, in meinem Kopf hat das so zu meinem Lebensplan gehört, um dann eben mich von dem verabschieden wäre ganz schwierig gewesen. Ist das so stark, vielleicht auch als eben, was du vorher gesagt hast, ja, bin ich denn eine richtige Frau, wenn ich kein Kind kann haben? Oder das finde ich so eine krasse Aussage und gleichzeitig auch so eine krasse Frage, oder? Auch an sich selber. Mhm. Und wie bist du selber mit dieser Frage umgegangen und was hast du für Antworten darauf gefunden?
Also ich habe dann auch versucht zu schauen, was ist denn eigentlich in meinem Leben wichtig und was sind meine Werte und was möchte ich in meinem Leben erreichen für mich? Und für mich ist dann viel gewesen, dass ich auch gesagt habe, ich möchte ein erfülltes und ein glückliches Leben führen und mir kann schlussendlich niemand anders ein glückliches Leben geben. das bin ich selber, wo das kann machen. Und habe mich dann auch mit Hilfe von Coachings und von Leuten rundherum habe ich weggefunden, weil ich gemerkt habe, ich möchte etwas in die Welt geben und andere Leute auch unterstützen und die Liebe, die ich gerne dem Kind würde geben, halt irgendwie anderen Menschen geben. Für mich ist das zum Beispiel am Anfang vom Kinderwunsch ist es sehr schwierig gewesen, mit anderen Kindern umzugehen oder mit Familie und anderen Kindern. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, dass es für mich, dass ich ja die Liebe, die ich dem Kind würde geben, dass ich die ja auch mit anderen Kindern erleben darf. Und es hat dann auch ein Götti-Bub, wo ich mich sehr darüber freue, zu mir gesehen habe, Kinder in meinem Umfeld, ein Neffe, auch von Freunden, Kinder, wo ich sehr eine gute Beziehung habe und es geniesse, Zeit mit ihnen zu verbringen. Und ich glaube, so auch sehr dankbar bin für die Zeit und mittlerweile auch einmal dankbar bin für die Zeit, die ich dann nachher für mich allein wieder habe. Und das darf ich sagen. Ja. Das ist also wie auch so ein bisschen einfach für das, was ich jetzt in meinem Leben habe. Halt, ich glaube, es ist viel auch mit dieser Dankbarkeit, dass ich so dankbar bin für das, was ich in meinem Leben habe. Und bei mir hat es aber auch ausgelöst, dass ich mir überlegt habe, ja gut, wenn ich das jetzt in der Familie wie auch nicht so oder mit meiner Familie plane, wenn das nicht so ist, was mache ich denn im Job? Habe ich denn, bin ich denn eigentlich dort erfüllt? Ist denn das eigentlich das, was ich möchte? Ist das, also ich habe dort eine höhere Kaderposition gehabt. Ich mir überlegt habe, ja, ich verdiene gut, ich habe einen spannenden Job, aber ist es wirklich das, was ich machen möchte? Und habe mir dann dort auch recht lange noch Zeit gelassen, um so ein bisschen herauszufinden, was möchte ich eigentlich im Leben? Und für mich ist dann so gewesen, dass ich irgendwann gemerkt habe, hey, eigentlich ist der Job gar nicht erfüllend für mich. Und vielleicht war der Kinderwunsch auslösend gewesen, aber natürlich halt auslösend für all die Lebensfragen. Und haben wir dann haben wir ein Jahr Zeit genommen und wir hatten dann auch noch eine Auszeit genommen. Wir sind dann 2 Monate wandern. Haben wir dann dort auch so ein bisschen überlegt, was möchte ich eigentlich? Ich habe schon vorhin sehr viele Menschen, also ich habe Menschen geführt und habe gemerkt, so, ey, es ist einfach, ich möchte andere können unterstützen, auch zu lernen können, mit dem Wunsch umgehen. Also, dass ich gemerkt habe, mir fällt es mittlerweile sehr gering, um mit dem Kinderwunsch zu leben. Und es ist wirklich ein erfülltes und glückliches Leben mit dem Wunsch. Und nicht, ich lebe jetzt einfach irgendwie ein Leben trotzdem Kinderwunsch. Es geht mir einigermaßen trotzdem Wunsch, sondern ich lebe mit dem Wunsch. Und ich bin auf dieser Kinderwunschreise und die hat mich so fest zu mir und zu meinem Herz gebracht, zu diesen Fragen, was ist mir so wichtig, was möchte ich, dass ich mittlerweile extrem dankbar bin für die Zeit und dass der Wunsch nicht gerade am Anfang in Erfüllung gegangen ist, beziehungsweise dass ich jetzt auf dieser Reise bin.
Mhm. Das heisst, du bist eben immer noch auf dieser Reise und ich stelle dir die Frage, die wahrscheinlich andere Leute stellen. Also, es gibt ja auch die Möglichkeit zum Adoptieren oder es gibt die Möglichkeit von einer Samenspende, zum Beispiel extern, könnte man probieren. Oder es gibt auch Leute, die gehen auf Amerika und suchen sich eine Leihmutter. Sind solche Themen bei euch jemals aufgekommen?
Ja, also wir haben sicher auch besprochen, was das für uns, wie weit in dem Sinn wir auch gehen wollen, was das für uns in Frage kommt. Zum aktuellen Zeitpunkt, es ist auch so, dass mein Partner und ich, also 35 sind, oder 34, so, dass wir das Gefühl haben, wir haben auch noch ein bisschen Zeit für uns und wir uns bisher entschieden haben, dass wir es noch natürlich, auf natürlichem Weg weiter probieren. Und ich habe einfach ein extremes Vertrauen und irgendwie ein Wissen, dass die Kinder werden zu mir kommen. Und für uns ist jetzt ein Samenspende oder eine Eizellspende ist jetzt für uns nie ein Thema. Adoption haben wir für uns auch mal diskutiert. Aktuell ist es nicht das Thema.
Also du bist eigentlich durch den Kinderwunsch, der nicht sofort ist erfüllt worden, bist jetzt eigentlich auf die Reise geschickt worden und hast jetzt eigentlich wie entdeckt, dass du ja selber etwas kannst mitgeben anderen Leuten. Wer kommt zu dir? Was sind das für Leute, die zu dir kommen und an welchem Punkt von ihrem Kinderwunsch sie sind?
Also es sind ganz unterschiedliche Geschichten. Also tendenziell sind es mehr Frauen, die kommen. Ich habe aber auch Pärchen, die zusammenkommen. Und die meisten sind schon an einem Punkt, wo sie verzweifelt sind und nicht mehr wissen, was eben so die Frage, was ist eigentlich mein Leben noch wert, wenn ich keine Familie kann haben. Viele Frauen, die auch das Kind verloren haben, die Sternenkind haben oder eine Totgeburt, wo man dann auch noch das anschaut und wie kann man das verarbeiten und wie kann man auch, also oftmals ist es auch so, dass medizinische ist ein Teil, wo zum Kinder oder zum Kinderbekommen gehört und das andere ist sicher auch der mentale Teil. Und gerade beim Mentalen, da sind es halt auch viele Glaubenssätze dahinter, wo man ein bisschen versucht herauszufinden im Coaching, ist es irgendwie, eben ist es zum Beispiel jemand, der sich das wie nicht erlaubt, zum ein Kind zu bekommen. Ich bin nicht gut genug zum Mutter sein. Und wo man dann je nachdem, wie die Frau kommt, eben haben sie Fehlgeburten gehabt, was könnte dort vielleicht auch dahinterstehen? Gibt es in der Familie sehr viele Fehlgeburten schon? Ist dort auch etwas, ist das gut verarbeitet worden? Also es sind so Geschichten. Es kann aber auch sein, dass jemand schon Kind hat. Und mit Kinderwunsch heisst nicht, dass man den nur beim ersten Kind hat. Es gibt Familien, die haben ein Kind, die haben zwei Kinder und die möchten das zweite, das dritte, das vierte, was auch immer. Also der Kinderwunsch ist nicht beschränkt auf das erste Kind. So. Und der ist auch nicht zu werten. Also das ist, ob es jetzt das erste, das zweite oder das dritte Kind ist, wenn man den Wunsch hat, wenn man die Vorstellung hat, ist das für die Frau oder für die Familie, für das Paar genauso schlimm, wie wenn es, also ob es jetzt das erste, das zweite, das dritte, was auch immer ist. Mhm.
Dann darf ich da ganz schnell einhaken, weil das ist eigentlich ein Thema, das bei uns auf dem Magazin auch sehr ein grosses Thema schon ist und wir haben zwei Beiträge dazu. Also eben, du hast das bei dir auch für den einseitigen Kinderwunsch, wenn nur jemand sich ein weiteres Kind oder überhaupt ein Kind wünscht. Und wir haben dort eben zwei Beiträge dazu, die wahnsinnig oft kommentiert wurden und wo ich auch merke, dass das ein riesiges Thema ist. Es sind primär Frauen, die sich ein weiteres Kind wünschen. Und da hat es mich jetzt echt mal wundergenommen, was ratest du diesen Leuten, was ratest du diesen Frauen, auch in Bezug auf ihre Partnerschaft, oder? Also was ist, wenn dort jemand sagt, ich will unbedingt, und die andere Person sagt, und ich will auf keinen Fall mehr?
Also optimalerweise ist es dann so, dass beide miteinander zu mir kommen, dass man das wirklich auch mit beiden anschauen kann. Und dann ist wirklich auch die Frage, wieso möchte jemand noch ein weiteres Kind? Und wieso möchte der andere Part kein Kind? Und ist das weitere Kind, ist das da, wie man, was kann geben, ist zum Beispiel, dass man hat vielleicht schon zwei Kinder und sieht, wenn jetzt wird das schon langsam grösser und ich habe wie fast Angst, um mich jetzt wiederum als Frau vielleicht auch wieder im beruflichen Einstieg oder wie geht es dann weiter? Und es wäre wie, sagen Sie jetzt in Anführungsstrich, einfacher, noch ein weiteres Kind zu haben, weil das könnte man ja quasi schon. Ist das der Grund? Oder was ist für einen Grund dahinter, wieso, dass jemand noch mal ein Kind möchte? Was man versucht, wie das zu ergründen. Und das andere aber auch, wieso möchte jemand kein? Und auch dort gibt es ganz unterschiedliche Sachen. Also es kann wie sein, dass der sagt, ja, ich möchte einfach nicht. Und dann merkt man aber dann irgendwann, ja, die Person, also sagen wir, wenn wir jetzt von einem Mann ausgehen, der hat vielleicht einfach ein sehr, oder der hat vielleicht keinen Vater, ist ohne Vater aufgewachsen, oder hat eine sehr komische Beziehung zum Vater gehabt und hat wirklich kein schönes und erfüllendes Vaterbild für sich, wo man dann wie merkt, also der Wunsch, kein Kind zu haben, ist gar nicht, weil er das Kind nicht würde wollen, sondern weil er sich wie als Vater nicht kann in die Rolle finden. Ja, es ist sehr individuell, wieso, dass jemand das hat. Und dann schauen wir zusammen als Paar, vielleicht manchmal hilft es auch schon nur, dass man sagt, jetzt lassen wir das zwei Monate, wenn es irgendwie geht, mal das Thema mal weg und versucht jeder mal für sich herauszufinden, wieso er will, wieso er nicht will und trifft sich dann nachher wieder mit diesen Themen.
Generell hast du das Gefühl, Männer werden Männer werden genug wahrgenommen in dem Ganzen? Weil ich habe letztens auch gemerkt, dass eben die Männer, weil es halt nicht in ihrem Körper stattfindet, weil sie jetzt bei so einem Prozess auch, weil sie nicht eine Mens bekommen selber und dann das Hormon oder hormonell spüren, weil sie nicht die sind, die sich die Spritze setzen müssen, dass sie manchmal wie aussen vor sind. Also weißt du, sich selber wie vorkommen, ja, eben, ich bin jetzt einfach der, der quasi muss den Samen spenden muss und damit ist es dann damit da, aber es ist ja auch für Männer wahnsinnig emotional und wahnsinnig schwierig, auch mit dem umzugehen.
Ja, also und vor allem auch, ich sage jetzt mal, gerade wenn es so auch ist, dass das jetzt heisst, die Spermien sind nicht in guter Qualität, ist das natürlich auch die gleiche Frage wie bei der Frau, ist, ja, bin ich eigentlich kein richtiger Mann, wenn ich nicht einmal richtige Spermien oder gute Spermien ankriege. Und dort ist es schon so, dass Männer, es ist oft so, dass sie schon lockerer damit umgehen, also dass es wie länger geht, also kann man wahrscheinlich nicht ganz so verallgemeinern, aber jetzt so tendenziell, dass es wie länger geht, bis sie an einen Punkt kommen, wo sie sagen, hey, jetzt bin ich am Verzweifeln. Und dass sie oftmals noch so ein bisschen den Part haben vom Frau aufbauen, wenn sie wieder am Boden zerstört ist. Und so ein bisschen den optimistischen Part. Aber sie tun eben sehr oft auch so ein bisschen im Stillen leiden. Und schämen sich viel mehr dafür und tun das wie mit sich selber ausmachen. Und dort ist es auch sehr wichtig, dass man wirklich auch, wenn eine Frau, also es ist sehr oft, dass Frauen allein zu mir kommt, aber dass man dann auch wirklich sagt und anbietet, dass auch der Partner darauf kommt, dass man das, weil auch Paarbeziehung, jetzt gerade das Ganze, ja, also Sex nach Plan, dass man sagt, hey, weißt du was, ich habe im Fall nächste Woche am Dienstag den Eisprung vermutlich um das herum. Wir sollten schauen, dass wir dann und dann du das ein bisschen einplanen, dass sich der Mann dort eben nicht einfach nur als ausgenützter Part vorkommt, sondern dass dort auch die Paarbeziehung noch gepflegt wird. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, auch im Coaching und auch in der Beratung.
Und wie macht man das? Also ich kann mir vorstellen, das ist ja so ein grosses Thema. Und so ein alles beherrschendes Thema, oder täusche ich mich da? Weißt, gibt's genug Raum für andere Sachen? Oder ist nachher bei diesem Paar, oder jetzt nicht nur bei euch, sondern ganz generell, ist das nachher immer präsent? Weißt, irgendwie so immer so ein bisschen das Rauschen im Hintergrund?
Ja, man kann das nicht abstellen, weil man geht auf die Straße raus, man sieht den Schwangeren, man sieht den Kinderwagen. Jetzt bei uns, früher in dieser Zeit, wo ich noch nicht so gut damit umgehen konnte, ist es auch wie Angst gehabt, Kolleginnen zu treffen. Oder dass ich mir im Voraus schon überlegt habe, könnte die mir vielleicht erzählen, dass sie schwanger ist? Was wäre, wenn jetzt die mir erzählt, dass sie schwanger ist? Dass ich mich wie konnte darauf vorbereiten, auf die Reaktion. Und es ist wirklich auch so, dass es einem, also es nimmt, ich frage meine Klienten sehr oft, wie viel Prozent vom Alltag in den Gedanken nimmt es dich ein? Und meistens ist das zwischen irgendwie 80 und 90%, wo man an den Kinderwunsch denkt. Klar, man hat noch andere Sachen, aber der Kinderwunsch, der begleitet einem einfach. Und deswegen sage ich auch, das Ziel ist echt, dass man lernt, mit dem Wunsch wieder zu leben. Also, dass man ein erfülltes und glückliches Leben lernt, zu leben mit dem Wunsch. Dass man nicht mehr auf jede Meldung von einer Schwangerschaft oder auf jedes, immer wenn man eine Schwangere sieht, dass man halt gerade wieder anfängt zu brüllen und dass einem das gerade wieder mitnimmt. Das ist wie etwas, wo man in diesem Prozess muss lernen. Und dann kann man auch wieder, das sind zum Beispiel Themen, wie, dass man lernt, wenn man eine Schwangere sieht, dass man sich auch lernt zu sagen, oh, von der lasse ich mich jetzt anstecken, da ist jetzt Schwangerschaftsvirus, das kann mich jetzt quasi anstecken, dass man das versucht, positiv anzuschauen und versucht auch zu sehen, was habe ich in meinem Leben jetzt schon, wo gut ist. Mhm. Abstellen kann man das nie. Mhm. Ja.
Wie kann man das als Angehörige, als Freunde, als, vielleicht auch als Grosseltern, also als Eltern, wie kann man da unterstützen? Oder wie sage ich meiner Freundin, die ich weiss, sie hat seit 6-7 Jahren unerfüllten Kinderwunsch, wie sage ich der, dass ich mit dem dritten Kind schwanger bin?
Also es ist für beide Seiten immer eine schwierige Situation. Viele haben sie uns dann zum Beispiel allein gesagt, dass es nicht wie im grossen Rahmen ist, sondern dass man wie, ich hatte dann auch Leute gehabt, wo wir angerufen haben und das mir erzählt haben, wo sie gewusst haben, wir treffen uns am Abend nachher. Und dass ich wie gesagt habe, ich weiss, wie schwierig dass das für euch kann sein, wenn am Fall heute Abend nicht möchte kommen. Ich also jetzt wie schon mal will sagen wegen dem. Und das ist für uns und das ist für viele andere wie auch sicher hilfreich, dass es wieder nicht unter grossen Menschenansammlungen ist oder am Familienfest zum Beispiel. Das sind auch so Sachen, wenn die Schwester ein riesen Tamtam macht, dass sie jetzt schwanger ist und alle, wow, und mega schön. Und wenn das wie unvorbereitet kommt, ist das etwas, kann das sehr schwierig sein. Und die Vorbereitung jetzt, mir persönlich hat es zum Beispiel immer sehr geholfen. Und nachher ist es aber auch ein sehr ehrlicher Umgang, dass man sagt, hey, ich weiß wie nicht, ich möchte es dir sagen und ich weiß, dir fällt es schwer und es ist auch okay, wenn du dich jetzt nicht so für mich freust. Ich glaube auch das Verständnis, dass die andere Person auch einfach eifersüchtig kann sein und den Neid kann haben, so einfach das Verständnis dafür und dass man dieser Person dann nachher auch den Raum dafür gibt, dass man sagt, hey, schau, wenn es dir zu schwer fällt, dann melde dich doch, wenn du mich wieder kannst sehen, so quasi.
Ja, genau. Und das nachher nicht als persönliche Absage nehmen, sondern einfach als
Genau.
das, was ist, oder?
Ja.
Ja, genau.
Und das ist auch ein bisschen der Grund, wieso ich sage, mir persönlich jetzt hilft es, oder das kann in so Situationen, kann es halt einfach so viel helfen, wenn es rundum weiss, dass wir das haben, dass wir den Wunsch haben. Weil anders können sie es, ja, kann man das ja nicht, wird man nicht im Voraus informiert.
Jetzt hast du gesagt, du hättest irgendwann angefangen umdenken und eben quasi wieder den Fokus ein bisschen anfangen verlagern und eben dankbar sein für das, was du so schon hast. Jetzt können aber nicht, jetzt können nicht alle Leute, die an diesem Punkt sind, können nicht alle zu dir kommen. ein Teil vielleicht schon, aber es können sicher nicht alle zu dir kommen. Was können die machen? Weißt du, was sind erste Schritte, um vielleicht aus dieser vielleicht auch ja, Verzweiflung oder aus dem Fokus auf das eine Thema ein bisschen rauszukommen.
Was sehr kann helfen, ist, mir ist dann viel, so bisschen, dass man auf jedes Anzeichen achtet. Gerade wenn man zum Beispiel oder eben vor den Tagen oh, zickt im Bauch etc., dass man versucht, so ein bisschen in jetzigen Moment zurückzukommen und sich versucht zu beschreiben. Dass man wie auch sagt, okay, mir zwickt jetzt alles, es ist irgendwie, mir ist schlecht, aber nur weil es mir schlecht ist, bin ich nicht schwanger. Also so ein bisschen, wirklich, dass man auch wie sagt, ich versuche nicht alles zu beurteilen und zu googlen und zu bewerten, sondern wir einfach mal beobachten und sich auch aufschreiben, also dass man die Gedanken hat, darf zulassen. Also es hilft vielen auch, dass man wie auch sagt, ich tue jetzt einfach das mal aufschreiben, ich darf auch, mir darf es schlecht gehen. Also es ist einfach in dieser Zeit das normalste Gefühl, dass man eifersüchtig ist, dass man seine Kolleginnen nicht mehr will sehen in dem Moment. Auch der Neid, der gehört zu der, der gehört dazu, der haben wir, dass man das auch zulässt. Und in dem Fall hilft es einfach schon sehr, einfach seine Gefühle aufschreiben und wenn möglich nicht allzu viel googelt nach allen Symptomen und was alles kann sein, aber das ist fällt nicht immer
Schwierig.
einfach. Und deswegen eben so ein bisschen das Versuchen, das Beobachtende und ins Jetzt zurückzukommen und versuchen auch dankbar sein für das, was funktioniert. Also gerade wenn man seine Tage bekommt, dass man sagt, gut, jetzt hat es den Monat nicht geklappt, ich versuche jetzt das Kinderbett, meine Gebärmutter, die tut sich jetzt auslüften, da geht jetzt alles mal raus und ich tue jetzt ein neues Bett anziehen, so quasi, und mache das bereit für im nächsten Monat, dass man auch versucht, mit seinem Körper in eine schöne, also man hat ja oft auch so ein sehr negatives Körperbild, weil der Körper macht ja genau nicht das, was man will, dass man versucht, wieder positiv das Körpergefühl finden. Und da hat zum Beispiel, es gibt auch Fertility-Yoga und also Fruchtbarkeits-Yoga oder Meditationen, die einem auch helfen können, so in das Körpergefühl auch wieder ein bisschen reinzufinden.
Ja, ich glaube, das Schlimmste wäre fast, oder das Schlimmste, das, was ich auch gehört habe, von anderen Leuten, ist wie, ich habe das Gefühl, das Leben zieht irgendwie ein bisschen an mir vorbei. Weil ich nur noch mit dem Thema beschäftige und irgendwie gar nicht mehr merke, was eigentlich sonst noch rundum noch passiert oder was eigentlich noch alles da wäre.
Genau. Ja, wir hätten wie, also ich meine, der Kinderwunsch ist ja echt der Fokus auf dem, was man nicht hat. Also man hat kein Kind und man will das Kind. Und man sieht bei allen, was sie haben und was man selber nicht hat. Also man ist ständig in dem Mangeldenken inne. Und dass man sich auch versucht zu sehen, was hat man eigentlich. Also ich meine auch, Man hat jetzt die Freiheit zum Zweisamkeit zu geniessen. Man kann frei planen. Man hat einfach die Kapazität, andere Freunde zu unterstützen, die gerade ein kleines Kind bekommen hat, wenn man das kann in dem Moment, wenn man bereit ist. Und wie kann es sehen, was kann man, was hat man? Man hat ja einfach die Dankbarkeit auch zu leben und versuchen, in die Fülle reinzukommen. Ja.
Und wenn ich dich richtig verstehe, nicht, dass man plötzlich irgendwie so eine toxische Positivität irgendwie reingeht und irgendwie findet, es muss jetzt alles okay sein und ich muss gegen aussen funktionieren, sondern dass man es einerseits zwar wahrnimmt, aber natürlich nachher die Trauer und die Gefühle von Enttäuschung auch darf leben und darf rauslassen.
Unbedingt, ja. Mhm. Also, dass nur positive Denken und ja, das Leben ist schön und alles gut. Das ist ja wie, also da verdrängt man die Gefühle, weil die Gefühle, die sind da und die gehören zu uns und die machen uns ja auch lebendig. Mhm. Und wir dürfen aber wie auch, wir dürfen denen Platz geben und sollen denen auch Platz geben, aber wir sollen doch auch wieder versuchen, die anderen Gefühle auch wieder zu holen.
Jetzt gehen wir noch schnell einen Schritt weiter, wo mich auch sehr wundern nimmt. Wann ist der Zeitpunkt zum Loslassen? Und wann ist der Zeitpunkt zum Sagen, Plan B? Wir werden jetzt nicht Eltern.
Also Loslassen ist für mich wirklich zwei. Also das eine ist das Loslassen eben von dem extremen Kinderwunsch, das, was ich sage, was ich in den letzten Jahren gemacht habe. Das Loslassen von es muss jetzt unbedingt, sondern ich darf mir meinem Körper die Zeit geben und das Vertrauen haben, dass es dann schon kommt und dass es gut ist und es zum perfekten, richtigen Zeitpunkt kommt. Das Loslassen ist etwas, was man schon von Anfang an könnte machen, aber man natürlich erst lernt, wenn man dann merkt, dass es nicht klappt und in der Verzweiflung sich Hilfe und Unterstützung sucht. Und das Loslassen, wenn man sich wirklich verabschiedet vom Kinderwunsch, ich sage den Frauen auch, sie dürfen sich überlegen, was ihr Plan B ist, oder der Frau oder der Perli, aber wenn das es für sie der Zeitpunkt ist, wo sie wirklich für sich entscheidet, wir werden das Leben ohne Kind haben, das wird die Frau spüren. Und sie wird spüren, wenn der Zeitpunkt gekommen ist. Und man muss nicht im Heute schon alles durchgedacht haben, was ist wenn und wie könnte es noch sein und überhaupt. Ganz klar, wenn man sich eben für eine Adoption oder Pflegekind, wenn man diesen Weg gehen will, dann muss man sich natürlich schon früh genug, eben wie du auch gesagt hast, das braucht sehr lange. Aber ich bin der Meinung, dass es zum richtigen Zeitpunkt kommt und die Frau und das Paar auch spürt, wenn es darf, sich verabschieden vom Kinderwunsch.
Aber begleitest du das auch? Weil ich glaube, das ist schon sehr ein schwieriger Prozess, zum sagen, wenn ich schon altersmässig gehe halt Türen zu und wo man dann einfach sagt, ja, und jetzt entweder sind wir eben dankbar für das, was wir haben und schauen an auf das, was wir haben, oder dann verpassen wir, glaube ich, irgendetwas in dem Streben nach etwas, was anscheinend einfach nicht so sein soll. Mhm. Hast du Leute, die du begleitest in dem Prozess?
Ja, das gibt es gibt's auch und das ist ja eigentlich, es ist eigentlich wie ein Trauerprozess. Also es ist wirklich mehr, man hat die Vorstellung und man muss sich von dieser Lebensvorstellung verabschieden. Und das kann man wirklich vergleichen mit einem Trauerprozess, wo man durchgeht. Und dort hilft es, wenn man die Unterstützung von außen auch kann haben. Ja.
Hast du noch etwas, was ich dich nicht gefragt habe, was du mir unbedingt hättest wollen sagen? Oder etwas, was du findest, das müssten eigentlich alle Leute wissen, die mit dem Thema sich aktuell auseinandersetzen? Etwas, was unbedingt sie müssten sehen, lesen, fragen, was sie sich unter Umständen selber stellen sollten?
Was ich sehr wichtig finde oder was ich in der letzten Zeit auch sehr stark gemerkt habe, ist, dass man sich bewusst sein darf, dass das Ganze einfach ein Wunder ist. Und in der Medizin, es braucht die medizinische Seite, es braucht das ganze Körperliche und es braucht aber auch die mentale Seite. Und ein Paar soll gestärkt, wenn sie sich entscheiden, zum Beispiel für eine künstliche Befruchtung, dann sollen sie schauen, dass sie gestärkt auch dürfen dort hineingehen und dass es für sie der richtige Weg ist. Und sie sollen sich auch versuchen zu spüren, dass sie wirklich auf sich hören, sollen wir jetzt noch einen Schritt weitergehen? Ist das der Weg für uns? Oder dass sie wirklich auch versuchen, auf sich zu hören und was sehr schwierig ist, aber auch versuchen, dem Druck auch, der von außen kommt, hey, du bist doch schon alt, von den Ärzten manchmal auch, du hast, gell, also 36, hey, ist dann nicht mehr so viel mit deiner Fruchtbarkeit, es geht langsam bergab, dass man dem Druck auch versucht, ein bisschen auszuweichen und den ein bisschen für sich, von sich wegstößt. Und sich dort wirklich Unterstützung holt, weil es ist ein einschneidender Prozess. Und man muss das wirklich nicht allein schaffen.
Ich danke dir ganz herzlich für alles, was du mir erzählt hast und für deine Offenheit über deine eigene Geschichte. Und ich wünsche dir weiterhin alles Gute auf deinem Weg.
Ja, ich danke dir vielmals.
Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann würden wir uns ganz fest über eure Unterstützung freuen. Unter www.anyworkingmom.com/danke könnt ihr uns direkt mit einem kleinen finanziellen Beitrag unterstützen. Wir sagen schon mal, merci vielmal.
Das ist «Mal ehrlich», der Podcast von Anyworking Mom.
Danke vielmals fürs Zuhören.
Musik und Produktion in den Jingle Jungle Tonstudios. Ihr findet uns auch noch auf www.anyworkingmom.com, auf Insta, auf Facebook und auf Pinterest. Bis gleich!